die Rede von der Formel 1. Gestern Abend, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wurde Michael Schumacher als Legende des Sports ausgezeichnet. Und der Mann, um den es heute in der Predigt geht, war auch eine Legende. Und hätte es damals diese Auszeichnung schon gegeben, hätte er die sicherlich verdient gehabt, eine Legende zu sein. Er ist ein Mann, der ist nicht so bekannt wie viele andere in der Bibel, aber ich bin fasziniert von dem, was er erlebt hat und von dem, was er getan hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Getroffen von Gottes Wort. Hört selbst, was in 2. Könige 22 erzählt wird von diesem Mann. Der Bibeltext ist heute ein bisschen länger als sonst. Ich erspare euch das Mitlesen, es würde, glaube ich, ein bisschen ermüden. Hört einfach zu, was in 2. Könige 22 steht. Josia war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedita, sie war eine Tochter von Adaja aus Boskat. Josia folgte dem Vorbild seines Ahnherrn David. Er tat, was dem Herrn gefiel, und richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen. In seinem 18. Regierungsjahr schickte König Josia den Staatsschreiber Schafan, den Sohn von Azalia und Enkel von Meschulam, mit folgendem Auftrag in den Tempel: Geh zum obersten Priester Hilkia und lass ihn feststellen, wie viel Geld bisher zum Tempel gebracht und von den Torhütern eingesammelt worden ist. Dann soll der Priester es den Meistern aushändigen, die für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel verantwortlich sind. Sie sollen davon den Lohn der Zimmerleute, Bauarbeiter und Maurer bezahlen und das nötige Baumaterial, Holz und Bruchsteine beschaffen. Er soll von den Verantwortlichen keinen Nachweis über die Verwendung des Geldes verlangen, sondern ihnen vertrauen, dass sie ehrlich damit umgehen. Als der Staatsschreiber seinen Auftrag ausgerichtet hatte, sagte der oberste Priester zu ihm: Ich habe im Tempel das Gesetzbuch des Herrn gefunden. Der Staatsschreiber nahm die Buchrolle und las sie. Dann ging er zum König und meldete: Deine Diener, die Priester, haben den Opferkasten im Tempel geleert und das Geld den Meistern ausgehändigt, die für die Ausbesserungsarbeiten verantwortlich sind. Er berichtete dem König auch, dass der Priester Hilkia ihm eine Buchrolle übergeben hatte, und las sie dem König vor. Als der König hörte, was in diesem Gesetzbuch stand, zerriss er sein Gewand. Er stellte eine Abordnung zusammen: Hilkia, den obersten Priester, Ahikam, den Sohn von Schafan, Achbor, den Sohn von Micha, sowie den Staatsschreiber Schafan und den königlichen Vertrauten Asaja. Er befahl ihnen: Geht und fragt den Herrn um Rat, wegen der Worte, die in diesem Buch stehen. Fragt ihn für mich, für das Volk und für ganz Juda. Denn wir haben den schweren Zorn des Herrn auf uns gezogen, weil unsere Vorfahren die Anordnungen nicht befolgt haben, die in diesem Buch stehen. Die 5 Männer gingen miteinander zu der Prophetin Hulda und trugen ihr die Frage vor. Die Prophetin wohnte in der Jerusalemer Neustadt. Ihr Mann Schallum, der Sohn von Tilqua und Enkel von Hasra, hatte die Aufsicht über die Kleiderkammer. Die Prophetin sagte zu den Abgesandten des Königs: Antwortet dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, der Gott Israels: Alle Drohungen, die du in diesem Buch gelesen hast, lasse ich in Erfüllung gehen. Ich bringe Unglück über diese Stadt und ihre Bewohner. Sie haben mir die Treue gebrochen und anderen Göttern geopfert. Mit ihren selbstgemachten Götzenbildern haben sie mich herausgefordert. Mein Zorn gegen diese Stadt ist aufgelodert wie ein Feuer, das nicht erlöscht. Für den König selbst aber, der euch hergeschickt hat, um den Herrn zu fragen, habe ich folgende Botschaft. So spricht der Herr, der Gott Israels: Du hast die Worte gehört, die ich gegen diese Stadt und ihre Bewohner gesprochen habe. Es soll ihnen so ergehen, dass alle Völker das Entsetzen packt. Wer einem anderen Böses wünschen will, wird sagen: Es ergehe dir wie Jerusalem. Aber du hast es dir zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben, und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Die Abgesandten gingen zum König zurück und richteten ihm alles aus. Darauf ließ der König alle Ältesten von Juda und Jerusalem zu sich rufen. Mit allen Männern von Juda und der ganzen Bevölkerung Jerusalems, den Priestern und Propheten und dem ganzen Volk, den Vornehmen wie den einfachen Leuten, ging er hinauf zum Tempel des Herrn. Dort ließ er vor ihnen das ganze Bundesgesetz verlesen, das ich im Tempel gefunden hatte. Dann trat der König an seinen Platz vor dem Tempel und schloss einen Bund mit dem Herrn. Das ganze Volk musste versprechen, dem Herrn zu gehorchen und alle seine Gebote und Anweisungen mit ganzem Willen und mit aller Kraft zu befolgen. Alles, was in dem aufgefundenen Buch gefordert war, sollte genau befolgt werden. Und das ganze Volk stimmte zu und verpflichtete sich zum Gehorsam gegen das Gesetz des Herrn. Soweit der Text aus der Bibel, der uns heute beschäftigen wird. Josia, die Legende, wurde schon als Achtjähriger ein König. So alt sind heute der Lars Danek zum Beispiel oder der Samuel und der Florian Schepp oder die Sophie Johnson. Überlegt euch mal kurz, die wären unsere Könige. Manchmal fühlen sie sich vielleicht so auf, aber das wäre dann was anderes. Aber Josia wird wirklich König mit 8 Jahren. Und das liegt daran, dass sein Vater, König Amon, einem Attentat zum Opfer fällt, nachdem er 2 Jahre erst im Amt war. Und die Aussage, die entscheidende Aussage über Josias Leben steht dann in Vers 2. Genau, da steht es auch. Er tat, was dem Herrn gefiel und richtete sich streng nach dessen Geboten und Weisungen. Er tat, was dem Herrn gefiel. Und dieses Gesamturteil ist keineswegs selbstverständlich für die Könige von Juda gewesen. Ich habe mal nachgeforscht in der Vorbereitung und habe gezählt, dass es insgesamt 18 Könige vor Josia gegeben hat. Also angefangen mit Saul, David, Salomo, Rehabeam und so weiter. Und nur 9 von diesen, also die Hälfte, erhielten dieses Prädikat. Er tat, was dem Herrn gefiel. Und die anderen 9 taten eben, was dem Herrn missfiel. Und darunter war sein Vater Amon und auch vor allem sein Großvater Manasse, der 25 Jahre im Amt war. Da wird Josia also als ein Kind groß in einer Zeit, in der es drunter und drüber geht. Und ich werde nachher noch ein bisschen mehr davon erzählen, was da alles los war. Aber er als kleines Kind schon tat, was dem Herrn gefiel. Und weiter später in der Bibel wird erzählt, dass er darin sogar alle Könige vor ihm und nach ihm übertraf, indem wie er sich konsequent Gott zugewendet hat und seinen Willen erfüllt hat. Respekt. In 2. Chronik 34 wird noch mehr über ihn erzählt, unter anderem, dass er dann als 16-Jähriger ernsthaft beginnt, Gottes Willen zu erfragen und als 20-Jähriger dann anfängt, die ganzen heidnischen Bräuche in seinem Land abzuschaffen. Und unsere Geschichte heute spielt im 18. Regierungsjahr, also als er 26 Jahre alt ist. Josia hat sich zur Aufgabe gemacht, den seit Jahrzehnten vernachlässigten Tempel wieder in Schuss zu bringen und instand zu setzen. Und er schickt seine rechte Hand den Schaffern in den Tempel, Geld zu holen, was dort zusammengelegt worden ist, damit diese Ausbesserungsarbeiten bezahlt werden können. Und es muss wohl ein ganz beachtliches Sümmchen gewesen sein. Wir lesen schließlich, dass sowohl die Materialkosten als auch die Lohnkosten davon bestritten werden. Interessant finde ich die Aussage in Vers 7, dass die Leute, die das Geld empfangen haben, keinen Nachweis dafür bringen mussten, was sie damit gemacht haben, dass er ihnen vertraut hat. Offenbar war diese Amtsführung von Josia durchgedrungen, auch in das Leben des Volkes, ins ganz normale Berufsleben, sodass dort Ehrlichkeit und Fairness an der Tagesordnung waren und man nicht belegen musste, wenn man Geld ausgegeben hat. Ich will jetzt aber nicht so weit gehen, Steffen, dass wir keine Belege mehr brauchen hier, wenn wir Geld für die Gemeinde ausgeben. Spannend wird die Geschichte dann, als beim Holen des Geldes im Tempel eine Schriftrolle gefunden wird. Der oberste Priester persönlich entdeckt diese Rolle quasi zufällig, als er den Safe öffnet und die Kollekte da herausholt. Wie geht das denn? Wie kann denn ein Priester an seinem eigenen Arbeitsplatz eine Schriftrolle finden? Müsste der nicht wissen, wo seine Arbeitsunterlagen liegen und mehr oder weniger den Inhalt auswendig kennen? Wie kann es sein, dass die Schriftrolle verschwunden war und sie keiner vermisst hat? Der Text gibt darüber keinerlei Auskunft. Vielleicht gab es so viele Rollen, dass keiner den Überblick hatte, was wo lag. Vielleicht ist sie irgendwann mal irgendwo runtergefallen und war versteckt und er hat sie nicht gefunden mehr. Vielleicht, und das halte ich für die wahrscheinlichste Erklärung, war es aber so, dass sich eigentlich kein Mensch dafür interessiert hatte. Wir hatten ja gelesen, dass 27 Jahre Könige an der Macht waren, die sich nicht nach Gottes Willen gerichtet haben Und wofür braucht man dann Literatur, die Gottes Gesetz beschreibt? Der oberste Priester gibt die Schriftrolle dann dem Schaffan, den der König geschickt hatte. Der liest sie und liest sie dann auch dem König vor. Und die Reaktion des Königs, er ist schockiert. Vor lauter Entsetzen über das, was er da liest, zerreißt er seine Kleider. Wir müssen uns das nochmal klar machen. Der Josia ist schon 18 Jahre lang König in Juda. Und wir haben gelesen, er ist unterwegs mit Gott. Er kennt Gottes Willen, er weiß, was Gott möchte, was er nicht möchte. Er kennt sich aus mit Gottes Wort. Und trotzdem trifft ihn nach 18 Jahren Amtszeit dieses Buch, dieses Wort durch Mark und Bein. Ihm wird auf einmal bewusst, was alles schief läuft in seinem Land und schief gelaufen ist, wo sie gegen Gottes gute Gebote verstoßen haben und auch, was die Konsequenzen davon sind. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er sieht auf einmal glasklar, dass sein Land auf einen Abgrund zusteuert, dass Gott selbst sie strafen wird für all die Gräuel der vergangenen Jahrzehnte. Und so beauftragt er ein Team von 5 Männern, den Herrn zu befragen, was jetzt zu tun ist. Mit im Team sind der oberste Priester und auch Schafan seine rechte Hand. Und sie gehen zu einer Prophetin namens Hulda. Wenn ihr mehr über die Prophetin Hulda wissen wollt, müsst ihr die Frauen fragen, die auf der Freizeit waren. Die haben sich mit der Hulda beschäftigt. Und die Hulda, die antwortet ihnen dann zweierlei. Sie sagt zum einen, ja, das angedrohte Unheil in diesem Buch wird eintreffen. Das Land wird untergehen. Und zum anderen lässt sie dem König ausrichten, aber du hast dir mein Wort zu Herzen genommen und dich meinem Urteil gebeugt. Du hast dein Gewand zerrissen und vor mir geweint. Deshalb habe ich auch dein Gebet erhört. Du wirst das Unglück, das ich über diese Stadt bringen werde, nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Ich lasse dich in Frieden sterben und du wirst in der Grabstätte deiner Vorfahren bestattet werden. Gott sieht, wie Josia es ernst meint, wie er sich hat treffen lassen von Gottes Wort, wie er es sich zu Herzen genommen hat. Und als Anerkennung dafür wird das Unheil erst später eintreffen, nach seinem Leben. Und Josia macht weiter ernst. Er ruft eine Volksversammlung ein, versammelt alle Menschen Jerusalems am Tempel und lässt dort diese Schriftrolle nochmal vorlesen, dass auch wirklich jeder hört, was darin steht. Und er verpflichtet sich und sein Volk zum Gehorsam, das wirklich einzuhalten, was in dieser Schriftrolle steht und was Gott von ihnen will. Und es wird auch berichtet, dass das Volk das auch eingehalten hat. Zur Lebzeiten Josias hat sich das Volk an Gottes Gesetz gehalten. Das nachfolgende Kapitel, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, wenn ihr heute Nachmittag mal Zeit habt, lest das ruhig mal, berichtet dann im Detail, was Josia alles gemacht hat, wie er aufgeräumt hat in seinem Land. Er verbannt alle Spuren des Götzendienstes aus dem Tempel. Er lässt alle Geräte, Bilder und Symbole verbrennen. Er entlässt die heidnischen Priester und lässt sie teilweise sogar töten. Wörtlich ist davon abschlachten die Rede. Er reißt die Bordelle im Tempelbezirk ab. Er zerstört alle Altäre der fremden Götter im ganzen Land. Er beseitigt die Opferstätten für den Götzen Moloch, wo die Juden ihre Kinder geopfert haben. Er vertreibt die Totenbeschwörer und Wahrsager. Er lässt alle Hausgötter und Götzenbilder wegschaffen und verbrennen. Kurzum, er krempelt das ganze geistliche Leben des Volkes um. Und dann wird gefeiert, aber so richtig. Ein Passafest, wie es die Welt vorher noch nicht gesehen hat. 37.600 Lämmer und Ziegen und 3.800 Rinder werden geschlachtet. Ein Teil davon wird, so wie es im Gesetzbuch geschrieben war, Gott geopfert und der andere Teil wird gegessen. 7 Tage lang feiert das Volk ein rauschendes Fest seiner Umkehr. Und es wird berichtet, dass kein König vor ihm jemals so ein Passafest gefeiert hat wie Josia. Und wir sehen da, dieses Gesetzbuch, was er gefunden hat, das ist kein trockenes Du sollst und du sollst nicht, du musst und du darfst nicht. Das Buch ist voller Leben. Ja, es enthält klare Gebote. Und viele davon hatten die Israeliten mit Füßen getreten und sie werden deshalb auch hart bestraft. Aber diese Gebote waren ja nicht dazu da, ihr Leben einzuengen und zu vermiesen und ihnen den Spaß zu verderben. Vielmehr ging es darum, das Leben zu fördern und Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Volk gut tun. Oder was ist besser, den Gott zu ehren, der Himmel und Erde geschaffen hat, oder einem Götzen Moloch seine Kinder zu opfern? Was ist besser, den Feiertag zu achten und auszuruhen, oder 7 Tage die Woche durchzuschuften und an einem Herzinfarkt zu sterben. Und so könnten wir jetzt ein Gebot nach dem anderen durchgehen und würden feststellen, Gottes Gebote haben Gutes im Sinn und nicht uns das wirkliche Leben vorzuenthalten. Was hat nun Josias Geschichte, die vor 2600 Jahren passiert ist, mit uns zu tun? Darüber möchte ich im letzten Teil meiner Predigt jetzt mit euch nachdenken. Der Knackpunkt für mich, deswegen steht auch dieser Vers immer noch an der Wand, ist dieser Punkt, wo Josia sich wieder ganz neu von Gottes Wort treffen lässt. Obwohl er schon lange mit Gott unterwegs ist, da trifft ihn Gottes Wort nochmal ganz neu. Viele von uns sind schon seit langem Christ. Wir haben die meisten Teile der Bibel schon oft gelesen, vielleicht auch diese Geschichte. Wir kennen Gottes Wort. Wir wissen, was er von uns will und wir versuchen uns so gut es geht daran zu halten. Wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir Predigten hören, haben wir oft die Haltung, ja, das stimmt, das kenne ich aber schon, das ist nichts Neues. Und unser Denken, das habe ich alles schon gehört, ich weiß das schon alles, so ein Denken ist letzten Endes tödlich für unser Wachstum, für unser geistliches Wachstum und für unser geistliches Leben. Wenn wir nicht mehr offen sind, ganz neu Gottes Wort zu entdecken, so wie Josia hier, dann kann Gott nicht mehr zu uns reden. Wenn wir glauben, schon alles zu wissen, vielleicht müssen wir nicht in jedem Gottesdienst unsere Kleider zerreißen. Ihr seid ja auch nett angezogen heute Morgen. Wäre schade drum. Aber wir sollten darauf gefasst sein, ja, wir sollten damit rechnen, dass Gott uns ganz persönlich etwas sagen möchte. Wie wäre es, wenn wir in den nächsten Gottesdienst mal mit ganz konkreten Erwartungen und vielleicht auch Fragen gehen, auf die wir gerne eine Antwort hätten? Und Gott redet ja nicht nur in Gottesdiensten zu uns. Wenn wir zu Hause die Bibel lesen zum Beispiel, wie steht es da mit der Erwartung, dass Gott jetzt reden wird? Haben wir die oder haben wir eher die Haltung, ah, die Geschichte kenne ich schon? Ich jedenfalls ertappe mich immer wieder dabei, dass meine Erwartungen da nicht so besonders hoch sind. Aber manchmal, da packt es mich auch so richtig. Ich erinnere mich noch gut an den Sonntag, an dem Conny auf besagter Frauenfreizeit war und mein Losungsbuch mitgenommen hatte. Und ich nicht wusste, welcher Bibeltext vorgeschlagen war zu lesen. Und dann habe ich mir einfach was rausgesucht, nämlich den Psalm, der meinem Geburtsjahr entspricht, Psalm 65. Und ich war total ergriffen, wie genau dieser Psalm mir aus dem Herzen spricht, wie dort beschrieben ist, wie groß Gott ist, wie wunderbar er die Schöpfung gemacht hat, wie er uns überreichlich versorgt mit dem, was wir zum Leben brauchen, wie die Menschen glücklich sind, die in seiner Nähe sind. Und dieser Psalm hat mich ganz tief berührt, weil er mir voll aus dem Herzen gesprochen hat. Und ich kann mich noch gut an diese stille Zeit erinnern, obwohl sie jetzt schon einige Monate zurückliegt, weil ich wirklich so getroffen war von Gottes Wort. Im Ältestenkreis haben wir die Angewohnheit, zu Beginn einen Bibeltext zu lesen und wir haben die Erfahrung gemacht in den letzten Monaten immer wieder, dass gerade der Text, der an dem Montag unserer Sitzung vorgeschlagen war als Bibeltext, sehr gut in unsere Situation gesprochen hat. Und wir mussten gar nicht erst lange suchen, welcher Text könnte denn heute passen. Es war genau der. Aus Jeremia hatten wir Texte aus dem 2. Korintherbrief, den wir gerade lesen. Und die haben uns wertvolle Impulse auch für unsere Sitzungen gegeben. Am Donnerstagabend haben wir Mitgliederversammlung und auch dort werden wir berichten, was uns in der Klausurtagung wichtig geworden ist, an Bibelversen auch für das kommende Jahr für unsere Gemeinde. Verrate ich jetzt aber noch nicht. Und dann gibt es ja auch noch jede Menge andere Medien, durch die Gott zu uns reden kann. Es gibt gute Bücher, es gibt Zeitschriften, es gibt Predigten und Vorträge, die man im Internet findet, es gibt Konferenzen, zu denen man fahren kann und vieles mehr. Und gerade jetzt im Herbst ist ja eine ganz gute Möglichkeit, sich mal wieder hinzusetzen und etwas zu lesen. Wenn es draußen früh dunkel wird, wenn es regnet, dann ist die warme und trockene Wohnung ja eigentlich ein schöner Ort. Und ich möchte euch einladen, immer mal wieder den Fernseher eine Stunde lang auszulassen und stattdessen was zu lesen. Und zwar wirklich mit der Erwartung, dass Gott zu euch reden möchte. Ihr könnt ja vorsichtshalber mal alte Klamotten anziehen, dass ihr dann gewappnet seid. Und ich mache ein paar ganz konkrete Vorschläge. Ich persönlich lese gerne die Zeitschrift Aufatmen. Christiane wird nachher noch mehr dazu sagen. Nicht von vorne bis hinten, aber doch immer wieder Artikel, die mich interessieren, wo mich das Thema anspricht. Und ich bin immer wieder herausgefordert und inspiriert durch diese Aufsätze, die dort stehen. Auf Empfehlung von Corain habe ich ein Buch gelesen in den letzten Wochen, The Hole in Our Gospel von Richard Stearns, dem Chef von World Vision, der christlichen Hilfsorganisation. Und es beschäftigt mich immer noch sehr, wie dieser Mann von Armut und Reichtum berichtet und was es wohl von Gott aus bedeutet, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und ich merke, wie Gott auch durch dieses Buch zu mir spricht. Und es ist noch nicht zu Ende. Ich höre immer wieder gerne Predigten von John Ortberg, zum Beispiel aus Palo Alto oder Menlo Park in Kalifornien. Die kann man einfach aus dem Internet runterladen und hören. Und ich denke, wir haben als Gemeinde auch eine große Möglichkeit, Dinge, die wir selber erleben, wo uns etwas gut tut, einfach weiterzusagen. In Hauskreisen kann man davon erzählen, was man gerade liest, welche Impulse man bekommen hat. Und wir können das Netzwerk, das wir als Gemeinde ja bilden, nutzen, uns da gegenseitig Dinge zu empfehlen, Dinge zu verleihen, zu verschenken. Bald ist ja Weihnachten. Der Büchertisch besorgt euch, was ihr wollt. Und ich weiß auch, dass es nicht leicht ist, im Alltagswahnsinn mit kleinen Kindern, mit Haushalt, mit Arbeit, mit Aufgaben in der Gemeinde, wirklich Ruhe und Zeit zu finden zum Lesen und sich darauf einzulassen. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, wie das war, als unsere Jungs klein waren und was da alles los war. Aber ich glaube, wir können immer wieder neu nach kreativen Möglichkeiten Ausschau halten, was jetzt in der momentanen Situation gerade gut funktioniert. Ein paar Beispiele. Bis vor kurzem noch hatte ich eine 30-minütige Fahrradfahrt von Wiesloch nach Roth zur Arbeit und die habe ich manchmal genutzt, um dann eine Predigt zu hören. 30 Minuten ist genau eine Predigtlänge, passt. Jetzt bin ich in Waldorf, nur noch 10 Minuten mit dem Fahrrad. Jetzt passt es nicht mehr, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Ich habe schon mal gedacht, ob ich mal zur Arbeit laufe. Ja, das würde dann wieder gerade so hinhauen. Von Manuel weiß ich, dass er beim Autofahren sich von seinen Mitfahrern, wenn er zum Kunden fährt, vorlesen lässt. Ja, dann kriegt der Mitfahrer auch gleich was mit und der Manuel sowieso. So eine Art Hörbuch live wäre das dann. Ne? Von anderen weiß ich, dass sie die Zeit auf der Toilette nutzen, um zu lesen. Ich mache das nicht, aber andere tun das da gerne und gewinnbringend. Und jeder hat so seine eigenen Plätze und Zeiten und Möglichkeiten, wo er das in seinem Alltag ganz konkret unterbringen kann. Und ich möchte euch Mut machen, da Ideen zu entwickeln und vielleicht könnt ihr hinterher beim Kirchencafé auch ein bisschen davon erzählen, wie euch das gelingt und Ideen weitergeben. Aber dann ist ja noch was. Der Josia ist ja nicht beim Lesen stehen geblieben, auch nicht beim Zerreißen seiner Kleider, sondern er hat in die Tat umgesetzt, was er aus Gottes Wort verstanden hat, mit aller Konsequenz. Und das ist ja auch nicht immer so unser Ding, oder? Manchmal wissen wir eigentlich schon, was wir tun oder lassen sollten, aber wir halten uns dann doch nicht dran. Und wir tun uns manchmal ganz schön schwer damit, eingeschliffene Gewohnheiten zu ändern und unser Leben an der einen oder anderen Stelle wirklich zu verändern. Lasst uns an Josia ein Beispiel nehmen und es wirklich anpacken. Vielleicht ist es dran, die Priorität in deinem Leben neu zu ordnen. Vielleicht gilt es, mit deiner Zeit anders umzugehen. Vielleicht ist es der Umgang mit deiner Gesundheit, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Kollegen oder ein anderer Lebensbereich, der sich verändern soll. Josia hat beste Erfahrungen damit gemacht, nicht einfach wie bisher weiterzumachen, sondern sein Leben und auch das Leben seines Umfeldes zu verändern, so wie es Gottes Willen entsprach. Und dass er mich nicht falsch versteht, es geht nicht darum, perfekt zu werden. Das werden wir nicht sein. Und das war Josia auch nicht. Josia war nicht perfekt. Sein letzter Fehler war auch gleichzeitig sein Todesurteil. Er hat nämlich nicht auf Gott gehört, als es darum ging, einen Kampf gegen Pharao zu gehen. Er sollte nicht gehen, aber er ist dann doch gegangen und hat gegen Pharao Necho den Zweiten gekämpft und ist dort tödlich verwundet worden. Als Christen wissen wir, dass unsere Fehler und unsere Schuld nicht das Letzte sind, sondern dass wir das abgeben können, dass Jesus bereits dafür bezahlt hat, was ich verbocke. Das Einzige, was ich tun muss, ist ihm meine Schuld abgeben. Ich möchte euch für die kommende Woche 3 ganz konkrete Empfehlungen mitgeben. Lasst uns versuchen, darin kreativ zu sein, geistliche Nahrung zu erhalten. Gucken, wo kann ich was lesen, was hören, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren. Und lasst uns dabei wirklich erwarten, dass Gott das nutzen wird und zu uns reden möchte, dass er uns was zu sagen hat. Lasst uns dann auch darauf einlassen und es umsetzen. Es lohnt sich. Ich möchte nur mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein so großes Interesse an uns hast. Danke, dass du immer wieder zu uns sprichst und uns deutlich machst, was dir wichtig ist und was gut für uns ist. Lass uns immer wieder Raum finden, mitten in unserem Alltag dein Wort zu hören. Lass es uns vom Kopf ins Herz rutschen und in die Tat umsetzen. Danke, dass du unser Leben zum Guten verändern möchtest. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, das sehr schön zum Ausdruck bringt, wie Gottes Wort in ganz unterschiedliche Lebenssituationen hineinspricht und diese grundlegend verändern kann. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.